Na gut. Janik hatte mir ja mal ein Intro für uns überlegt. Und zwar wollte ich dich immer wieder fragen, wie gut so dein Ruhrpott-Deutsch ist. Heute wäre das Wort beömmeln.
Ja, beömmeln. Sich über etwas totlachen.
Ja. Ziemlich einfaches Ding. Schön, dass du es kennst. Wunderbar. Und damit herzlich willkommen zum Social Kick, wollten wir es nennen. Quasi dem Podcast der SGSen oder zumindest aus dem Kreise der SGSen mit mir, Felix Kusnitz, und meinem geschätzten Partner an meiner Seite, Arbeitskollegen, Freund Jan Glocke.
Och, ich werde ja fast rot hier bei dieser Begrüßung. Ja, schönen guten Tag. Hallo Felix, freut mich, dass wir wieder zusammensitzen. Auch wenn es heute die erste Folge ist, es ist nicht der erste Versuch. Wir geben uns Mühe und irgendwann werdet ihr hier die erste brauchbare Folge bekommen und vielleicht ist es schon diese.
Ich glaube daran, dass es diese wird. Wie geht's dir, Jan?
Mir geht's sehr gut. Sehr gut. Und das ist ja in heutigen Zeiten schon sehr wichtig.
Es ist viel wert. Bestimmt auch nicht die Regel, genau. Das freut mich. Wie war deine Woche? Ich meine, wir nehmen jetzt auf, es ist Donnerstagabend. Wie war deine Woche bisher so?
Meine Woche war sehr stressig diese Woche. Es gab viel zu tun. Das Frühtraining musste geplant werden. Ich musste viel mit der Schule reden. Die Bahnen haben sich nochmal geändert. Aber es war alles sehr konstruktiv. Es war alles sehr gut. Wir haben gute Lösungen gefunden. Von daher war es eine sehr erfolgreiche Woche.
Du sagst, die Bahnen haben sich geändert. Was meinst du damit? Du willst ja nicht die S-Bahn meinen.
Nee, es sind die Bahnen im Schwimmbecken, die eigentlich immer fest zugeordnet waren, wovon wir auch ausgegangen sind und womit wir auch geplant haben. Das Problem ist nur, dass jetzt durch die Corona-Problematik alle Schulen neue Bahnen zugewiesen bekommen haben und das auch erst nachdem sie ihre Stundenpläne rausgegeben haben. Und das hat ein wenig für Chaos gesorgt, aber die Schule hat da sehr gut mitgearbeitet und Vanessa und ich haben das wirklich gut hinbekommen, sodass wir jetzt nächste Woche mit Frühtraining starten können.
Cool. Wann ist das früheste Frühtraining dann nächste Woche?
Um 6.
Ach, das geht ja noch.
Früher war
halb 6, ne?
Ja, früher war 5.20 Uhr Treffen, jetzt ist 6 Uhr Treffen. Von daher ist das schon in Ordnung.
Das ist eine Wohltat. Und die Uhrzeit sind 40 Minuten. Viel wert.
Vor allen Dingen klingelt der Wecker nicht mehr zu einer Viererzeit.
Stimmt. Dann ist ja quasi nicht mehr früh. Na, vielleicht doch. Ihr habt viel geplant die Woche. Ich weiß, ihr habt noch was geplant. Da freue ich mich besonders drauf nächste Woche. Magst du selber erzählen, was ihr Mittwoch starten wollt?
Ja, also vielleicht erstmal zu dieser Woche. Wir haben diese Woche unseren 100-Meter-Beine-Test gemacht, den wir als Wettkampfform immer aufziehen, wo wir verschiedene Läufe machen, ein Sportler pro Bahn und dann, so wie es beim Wettkampf auch ist, der schnellste Sportler ist im letzten Lauf auf Bahn 4 und dann gestaffelt der nächsten schnellere auf Bahn 5, dann auf Bahn 3 und so weiter, sodass wir quasi ein Wettkampfdesign entwickelt haben für diese 100 Meter Hauptlagebeine Max. Und worauf du hinaus wolltest, ist, wir werden ab nächster Woche quasi als Ersatz für die DMSJ-Wettkämpfe, die dieses Jahr ja leider ausfallen, werden wir eine Team-Challenge machen in der Gruppe von Vanessa, also der Gruppe des Landesstützpunktes. Und in meiner Gruppe, der BSP-Nachwuchs, haben wir uns zusammengetan, haben 6 gleichstarke Teams, a 5 Leute, zusammengesetzt, so wie wir denken, dass es fair ist, und werden Woche für Woche 4x50 Meter schwimmen in der DMSJ-Reihenfolge. Also nächste Woche starten wir mit den 4x50 Kraul. Dann geht's weiter mit Brust und so weiter. Bis dann am letzten Mittwoch die Lagenstaffel folgt.
Also in der 5. Woche dann.
Genau, das ist dann das große Finale. Ja, kam sehr gut an bei den Sportlern, die Idee. Wir freuen uns auch drauf. Es sind ganz unterschiedliche Staffeln zusammengekommen und dass die Idee dabei ist, dass jeder von diesen 5 Personen in der 4x50 Meter Staffel insgesamt 4x zum Einsatz kommt. Das bedeutet, einer fällt pro Staffel raus, aber es schwimmen am Ende alle 4x und jeder setzt einmal aus. Das ist also fair und wir sind sehr gespannt, wer am Ende gewinnt.
Habt ihr das vorgegeben, wer in welcher Staffel schwimmt, oder müssen die Teams das selber regeln?
Die Teams regeln alles selbst. Also,
das ist eine Aufgabe.
Ja, also die müssen alles ausrechnen.
Wie alt sind die Teams dann da so? Ja, einfach auch, um diese Aufgabe dann nochmal zu verdeutlichen, warum das so eine Aufgabe sein könnte.
Ja, die Jüngsten sind 13 und die Ältesten sind volljährig.
Ja, Bin mal gespannt, wie da die Lieder sind. Ich hoffe tatsächlich drauf, dass in der einen oder anderen Gruppe eben nicht die Volljährigen vorne weggehen, sondern, weiß nicht, so ein Julian Krüger könnte sich bestimmt hier und da einbringen. Ja. Aber der ist gar nicht in deiner Gruppe, ne?
Nee, der ist bei Vanessa in der Gruppe, aber wird ja auch in diesen Staffeln vorhanden sein und wird mitwirken. Hm. Dazu haben wir die Regelung bekommen, dass die Teams sich einen eigenen Teamnamen ausdenken. Und,
oh.
Und
kannst du schon was teasern? Hast du schon was gehört?
Nee, bisher ist noch gar nichts. Sie haben aber auch noch bis nächste Woche Mittwoch 17 Uhr Zeit.
Okay.
Und der kreativste Name, den wir im Trainerteam quasi auswählen, der bekommt eine Zeitgutschrift von 2 Sekunden.
Oh, das kann am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden. Also nicht unbedeutend.
Frag mal die A-Jungs.
Besser nicht. Da werden dann Wunden aufgerissen, die wir hier nicht aufreißen wollen. Was wir hier aber wollen, wir haben jetzt einfach mal losgelegt, losgeschnackt. Was wir hier wollen, ist im Kern einen Podcast machen, den wir am liebsten wöchentlich rausbringen. Ich hoffe, das schaffen wir auch, Jan. Einen Tag haben wir uns noch nicht fest rausgesucht, soll aber natürlich der gleiche Tag jede Woche werden, wo wir uns einfach mal hinsetzen, ein bisschen schnacken, was ist so aktuell, was passiert gerade eben so. Wir haben auch noch 2 aktuelle Themen, die wir gleich besprechen möchten, bevor wir dann in der Regel kurz in ein weiteres Thema gehen. Wenn Jan und ich hier in der Runde sitzen, dann wollen wir uns nichts vormachen. Wenn wir von einer Sache wirklich Ahnung haben, dann ist das Schwimmen und so ein bisschen die Sportwissenschaft drumherum. Wollen uns aber perspektivisch, wenn das hier gut ankommt, auch immer mal wieder zu anderen Themen Gäste in die Runde holen. Ob wir die uns jetzt mit hier in unser kleines provisorisches Studio holen oder ob wir uns die da zuschalten. Das werden wir dann von Mal zu Mal sehen und von Thema zu Thema, von Person zu Person. Aber das ist so im Kern der Plan, der Fahrplan für diesen Podcast. Ich hoffe, dass das dem einen oder anderen gefällt. Gut. Genau, aktuelle Themen. Wir wollten anfangen mit dem Besprechen aktueller Themen. Und Jan, du darfst ja eine von 2 Sachen jetzt aussuchen, mit der wir anfangen. Es wäre einmal also Themen, die ich rausgesucht habe, die ich interessant fand, die mit dem Schwimmen zu tun haben, wäre das Verbot der Tech-Suits in den USA, das seit dem 1. September, also seit ein paar Tagen, offiziell gilt. Und eine erfreuliche News vom Bundesstützpunkt hier in Essen, also fürs Schwimmen. Der Bundesstützpunkt hat einen Bundesstützpunktleiter. Du darfst ja eins der Themen aussuchen, mit dem wir anfangen.
Dann fangen wir doch mit dem Bundesstützpunktleiter an. Frank Lamottke, neuer Bundesstützpunktleiter bei uns hier in Essen. Was mich sehr freut, auch weil ich Frank schon sehr lange kenne. Das war mein alter Trainer, als ich am...
Oh, okay. Dann müssen wir das Thema vielleicht ein bisschen ausweiten gleich. Dann will ich Stories hören.
Ach, ich war ja am Bundesstützpunkt Hannover damals und Frank Lamottke hat damals Peter Fischer als Trainer abgelöst. Und ich war damals Schwimmer, klein, 14 Jahre alt und bin dann noch ein Jahr unter ihm geschwommen, bevor ich dann mich gegen den Leistungssport in dem Sinne entschieden habe und zurück in meinen Heimatverein gegangen bin. Da zwar immer noch leistungssportlich unterwegs war, aber in dem Sinne dann nicht mehr bei Frank trainiert habe. Ich kann aber auch sagen, Frank war nicht der Grund, warum ich aufgehört habe.
Okay. Willst du über den Grund reden, warum du mit Leistungssport aufgehört hast, oder ist das Anti-Werbung?
Nee, überhaupt nicht. Ich war halt so ein kleiner Pimpf. Also ich war 1,50 groß, habe nichts gewogen, war in meiner Altersklasse einfach wahnsinnig, mir fällt das Wort nicht ein. Aber ich hatte keine Chance.
Retardiert, wolltest du sagen, oder?
Ja, ich war retardiert. Hatte keine Chance in meinem Jahrgang. Habe dann die Leistung nicht mehr gebracht. Habe dann auch Probleme gehabt, den Kaderstatus zu erreichen aufgrund meiner körperlichen Begebenheiten. Mhm. Das hat sich dann im Verein tatsächlich geändert. Plötzlich bin ich dann explodiert. Also möglicherweise hätte ich einfach noch ein Jahr hätte warten können.
Durchhalten müssen.
Ja, durchhalten müssen. Habe ich nicht, was am Ende sehr schade war. Aber so ist es, ich habe mich dafür entschieden.
Das ist aber super interessant, weil ich finde es interessant, dass du das jetzt erzählst, dass du aufgehört hast, weil du den Erwartungen so hinterhergehinkt bist, die Voraussetzungen nicht gegeben waren und die Erwartung vielleicht, also das, was du erreichen wolltest wahrscheinlich, nicht mit dem zusammengepasst hat, was du erreichen konntest. Ne? Und unser Thema heute, wenn wir dann soweit kommen, ich meine, wir sind ja schon fast 10 Minuten dran, wenn wir dann soweit kommen, soll unser Thema heute Motivation sein. Und da fällt dein Beispiel dann ja auch, kommen wir auf jeden Fall nochmal gerne drauf zurück dann nachher am entsprechenden Zeitpunkt. Finde ich super, dass du das dann gerade jetzt erzählst. Und auch dieses, hätte ich vielleicht noch ein Jahr länger gemacht, also die Fähigkeit, noch ein bisschen länger über die Distanz zu gehen oder eben nicht so lang, auch darauf werden wir vielleicht heute nochmal zurückkommen. Finde ich super. Was ist Frank so für ein Typ? War das eher der Trainer, ich schreie die ganze Halle zusammen, oder eher so ein ruhiger Typ?
Nee, ich hatte vorher Peter Fischer als Trainer, das war genau dieser Trainer, der alles zusammengeschrien hat. Was aber auch nicht schlimm war, das war mein großer Entdecker, mein Förderer, der hat immer viel von mir gehalten, der hat mich an den Bundesstützpunkt geholt. Von daher bin ich ihm bis heute sehr dankbar, auch wenn er manchmal sehr laut war. Frank ist eher das Gegenteil. Frank ist eher ein ruhiger Typ. Frank ist ein Workaholic, der wirklich morgens wenn wir Frühtraining hatten, um 5 Uhr, dann war der schon seine Runde joggen und hat die E-Mails und TDDs schon gecheckt. Aber der hat dir auch abends um 12 Uhr noch geantwortet. Also der kommt irgendwie mit seinen 2-3 Stunden Schlaf aus. Der braucht die Arbeit. Der arbeitet Tag und Nacht durch. Der ist wahnsinnig. Ja, der ist einfach immer unter Strom, macht aber seine Aufgaben immer wirklich gut. Der ist absolut zuverlässig, der ist 100% korrekt. Das ist ein Excel- und Tabellen-Fan.
Oh, das mag ich. Das kann ich auch gut.
Ja, also jemand, der die Statistik sehr schätzt, war ja dann auch, nachdem er Bundesstützpunkttrainer war in Hannover und noch an anderen Trainerstationen, war er ja auch beim DSV angestellt als Diagnostik-Bundestrainer.
Weißt du zufällig, wie lange er das gemacht hat?
Oh, das weiß ich nicht aus dem Kopf. Keine Ahnung.
Auch nicht. Ich hatte heute mal dann drüber geguckt und es hätte mich interessiert, aber ich war dann zugegebenerweise auch zu faul, es dann noch zu recherchieren.
Ja, da fragen wir ihn nächste Woche mal ganz entspannt und da wird er uns das sagen können und dann reichen wir das hier nochmal nach.
Das wäre auch einer, den man sich mal gut hier reinholen könnte. Er dann selber, wenn du sagst, er hat schon so viele Trainerstationen gehabt und kann ein bisschen was vom kleinen Jan Klocke erzählen, quasi nochmal dann die Gegenseite zu dem Gespräch jetzt. Also den könnte man sich auch gerne mal hier reinholen in die Runde.
Ja, wahnsinnig gerne nicht.
Ach doch, doch, doch. Wir können ja nur kurz über den kleinen Jan Klocke reden und dann über viele, viele Stationen, die der Frank so gemacht hat. Klingt ja super. Gerade wenn du sagst, ein Workaholic, hast du eine grobe Ahnung, was seine Aufgaben als Bundesstützpunktleiter hier sein könnte? Er wird ja wahrscheinlich nicht als Trainer am Beckenrand arbeiten, soweit ich das verstanden habe.
Nein, der wird nicht als Trainer am Beckenrand arbeiten. Was er machen wird, ist sehr viel administratives und politisches Zeug im Hintergrund. Mhm. Der wird uns Trainern und vor allem aber auch unserer Bundesstützpunkttrainerin Nicole, wird er die eine oder andere Aufgabe abnehmen, wird sich darum kümmern, dass hier der Bundesstützpunkt noch besser wird, als er eh schon ist. Ich meine, wir haben hier Top-Bedingungen, wir haben eine super Halle, aber der wird sowas vorantreiben wie den Kraftraumneubau, der wird sich vielleicht darum kümmern, dass hier irgendwann mal ein Strömungskanal hinkommt.
Ja, den Plan gibt's ja, zu beidem. Zu beiden stehen ja von Architekten gemachte Pläne.
Korrekt.
Und immerhin.
Und Frank ist einer, wo ich wirklich glaube, dass der das beschleunigen kann. Mhm. Der hat sehr großes politisches Geschick. Und wie gesagt, wird uns da ganz sicher auch helfen in Planungs-, Auswertungsarbeit, wird Ideen mit einbringen, wie wir den Stützpunkt weiterentwickeln können. Von daher freue ich mich sehr auf die Arbeit. Ich finde, das ist ein Top-Kandidat. Ich könnte mir keinen besseren für den Job vorstellen. Von daher freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit.
Das klingt ziemlich cool, was du da erzählst. Aber es klingt auch so, als würde der SVNRW ihn schmerzlich vermissen. Ich meine, das war ja seine Station, bevor er dann jetzt Bundesstützpunktleiter geworden ist.
Ja, der SVNRW wird ihn nicht vermissen müssen, weil er als Workaholic natürlich den anderen Job weiterhin macht.
Ach du meine Güte.
Also er bleibt...
Da findet er ja Zeit für.
Ja, er bleibt Leistungssportreferent für alle drei Sportarten des SVNRW und macht nebenbei noch den Bundesstützpunktleiter hier in Essen für die Schwimmer.
Wahnsinn. Wenn du da so einen Einblick hast, eine Frage, die ich mich schon länger stelle, der Patrick Rodriguez, hatte der vorher genau diese Stelle oder weißt du was, der ist ja nicht mehr im SVNRW. Das ist der Wasserspringdozent an der RUB, deswegen sagt der Name mir ein bisschen mehr. Ich weiß aber auch, dass er beim SVNRW beschäftigt war und das jetzt nicht mehr ist. Kannst du da irgendwas zu sagen oder fische ich da im Trüben gerade?
Ich habe den Namen noch nie in meinem Leben gehört. Es tut mir wirklich leid. Schade. Ich habe keine Ahnung, wer Patrick Rodriguez ist. Klingt sehr sympathisch, verdammt. Klingt sehr spanisch, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Ach, schade. Na gut. Ja, cool. Wir haben einen neuen Bundesstützpunktleiter und darüber sind wir extrem froh. Das war News Nummer 1. News Nummer 2 finde ich persönlich cool und die kursiert ja schon länger. Also diese Debatte darum, dass die Tech-Suits, wie sie genannt werden, in den USA für junge Sportlerinnen und Sportler verboten werden sollen, kursiert schon länger. Hat man heute im Artikel gelesen, dass sie alleine 2 Monate gebraucht haben, um festzulegen, was denn ein Tech-Suit ist. Und jetzt hat der amerikanische Schwimmverband es aber tatsächlich beschlossen, dass für Sportlerinnen und Sportler die 12 Jahre oder jünger sind, also 12 and under, Tracksuits bei Wettkämpfen verboten sind. Und das finde ich, ist tatsächlich ein radikaler Schritt, den ich aber tatsächlich persönlich befürworte. Wie stehst du dazu?
Ja, ich finde das auch gut. Also ich muss sagen, ein Kind von 12 Jahren oder jünger muss sich nicht in so einen Arena-Powerskin, Speedo-Fastskin oder was auch immer reinzwängen, zumal der sowieso 2 Monate später schon nicht mehr passt. Das ist so eine sinnlose Geldrausschmeißerei, dass sich natürlich die großen Firmen darüber freuen, wenn sie möglichst früh schon den Kindern das verkaufen. Dann kann ich das natürlich verstehen, aber es ist absolut nicht notwendig, in diesem Alter so viel Geld für Schwimmkleidung auszugeben. Von daher bin ich da ganz auf deiner Seite. Es muss nicht sein. Ich bin früher in dem Alter auch in ganz normalen Trainingsbadehosen geschwommen. Die saßen dann vielleicht ein bisschen enger als die, die ich im Training genommen habe, aber mehr auch nicht. Ich bin damit auch meine Bestzeiten geschwommen und ich bin damit auch an einen Bundesstützpunkt gekommen. Als ich dann wirklich da war, dann habe ich zum ersten Mal so etwas wie eine Arena Powerskin. Die habe ich mir gekauft, von meinem Taschengeld übrigens. Sowas gibt's
wie alt warst du da?
Da war
also nur das erste Mal, die wirklich...
Ja, das war, da war ich 12.
So ein Textgut.
Da war ich 12.
Wir gleich noch, was sie das definiert hat. 12 Jahre alt?
Ja, ich war 12 Jahre alt. Also tatsächlich wäre ich in den USA damit auch noch nicht startberechtigt gewesen.
Ja.
Ich habe sie aber damals nicht gebraucht. Es war für mich natürlich was ganz Tolles. Es war ja auch noch die lange. Die Gurte durfte ja noch bis zu den Knöcheln runtergehen. Ja. Aber ich war stolz wie Bolle, als ich die hatte. Aber notwendig war es nicht.
Nein, überhaupt nicht. Vielleicht nochmal kurz geklärt, was ein Tracksuit ist. Also beziehungsweise, ich habe ja gesagt, sie haben 2 Monate gebraucht, das zu definieren. Letztendlich sind sie so ein bisschen auf die Quintessenz gekommen. Okay, alles, wo das FINA-Approved-Logo drauf ist, ist wahrscheinlich ein Tracksuit. Es gibt wohl weniger als 10, hatten sie gesagt, Anzüge, wo das FINA-Symbol drauf ist, die man tragen dürfte. Aber auch immer so mit dem Augenzwinkern, so Leute, sucht gar nicht danach. Ne? Nehmt einen Anzug, der aus elastischem Stoff ist, eben nicht aus diesem komprimierenden Stoff, das war dem wichtig, weil welcher 12-Jährige hat so viel Muskeln, dass er Kompression braucht. Ne? Das war das eine Ding und das andere Ding waren die geklebten Nähte, so nach dem Motto, hey Leute, wenn ihr wirklich eine Naht seht, ne, wo jemand mit einer Nadel dran gewesen sein könnte, hey, das könnt ihr höchstwahrscheinlich auch tragen. Ne? Dann nochmal auf den Stoff achten, das ist alles cool, alles andere, lasst die Finger davon, ist höchstwahrscheinlich ein Tracksuit. Haben sie auch nochmal gesagt, du kannst auch eine Badehose, egal ob Junge oder Mädchen, im Wettkampf tragen, ne? Also Badehose oder Badeanzug, die dann bis zum Knie geht. Ist überhaupt kein Problem, das jetzt nicht falsch verstehen, aber es darf halt kein Tracksuit sein. Genau. Ja, und wie gesagt, ich finde das aus den gleichen Gründen super wie du, ne? Es braucht es halt einfach so gar nicht, ne? Und lass die Kids doch erstmal ein bisschen älter werden, sich mit dem Wasser auch vertraut machen, mit dem Racen vertraut machen. Du sitzt so da, als würdest du da jetzt unbedingt einhaken wollen.
Nö, alles gut, erzähl mal ruhig weiter.
Flow. Und dazu, bei der Recherche sind mir 2 Geschichten eingefallen zu mir selber, wo ich mich jetzt total einmal relativieren muss. Das ist das gleiche wie bei dir. Hatte meinen ersten langen Anzug auch mit 12 Jahren. Den gab es halt aber nicht in neu. Den gab es dann in Gebrauch gekauft von einem Schwimmkollegen, der dann quasi den Sommer vorher aufgehört hat und dann haben wir dem den günstig abgekauft und ich war natürlich auch stolz wie Oscar. Ne? Das war diese Arena mit der ganz langen Naht und zweifarbig und so ein bisschen schillernd war.
Oh, du hattest die zweifarbige, die mit Silber und Schwarz und Gelb. Die Powerskin 2.
Weiß ich doch nicht.
Extreme. Powerskin Extreme. Ich weiß es noch ganz genau. Hatte ich auch.
Der Knaller ist aber eigentlich, ne? Da war ich Langbahnwettkampf in Duisburg-Wedau. 100 Meter Kraul und der kleine Felix schwimmt mit 12 Jahren unter einer Minute. Und hab ich mich gefreut, ne? Huiuiui. Problem war nur, im selben Sommer hat dann der DSV auch beschlossen, so, ja Leute, 2 Badehosen ist eigentlich ziemlich uncool. Ja, also diese unter einer Minute, die musste ich dann irgendwann nochmal nachholen, denn das hat nicht gezählt. Und da hat auch die lange Hose nichts geholfen gegen diese Dummheit. Die hatte ich nämlich noch drunter gezogen. Weißt du, du hast dann so einen richtig engen Wettkampfanzug, ne, weil den brauchst du ja. Aber von wegen Kompression, die brauchst du ja. Ich zieh eine Hose drunter, damit die Kompression auch bloß nicht wirkt. Aber ich war 12.
Klassiker, habe ich auch gemacht. Unter meiner ersten Powerskin hatte ich auch immer noch so eine ganz normale rote Briefhose. Ach, was für ein Unsinn.
Dann freue ich mich halt, dass ich nicht alleine doof
bin. Nein, ach, es waren alle so doof.
Das andere, was mir dazu eingefallen ist, das Ganze dreht sich dann in den USA. Also es scheint ja ein Problem gewesen zu sein, dass viele, viele Kids auf ihren Wettkämpfen dann in diesen Tracksuits schwimmen. Das Ganze dreht sich dann im College. Ich war nach dem Abitur 1 Jahr in den USA, in St. Louis, an der Universität und bin dann da geschwommen mit einem kleines Stipendium. Es war immer noch sauteuer, aber es hätte viel, viel, viel teurer sein können. Da gab es zwei Wettkämpfe, wo wir Tech-Suits getragen haben. Alle anderen war, hey Leute, ihr habt doch hier so eine wunderbare AMSL war das, University of Missouri St. Louis. Ihr habt doch hier so eine geile Teambadehose bekommen. Ihr tragt die jetzt gefälligst auch. Und das war so ein Speedo, heißen die dann halt. Also wirklich so eine Bananenhängematte, so einen ganz kleinen, ne? Und das war auch super. Die hast du dann nur da getragen, die war schön eng und dafür hat es gereicht. Und wenn du jetzt gesagt hast, okay, ich brauche aber noch einen Cut, ne? Also so eine Quali-Zeit, dann hast du dich halt mal rasiert. Das war den Mädels vielleicht dann nicht ganz so wirkungsvoll wie bei den Jungs, weil dann da nicht ganz so viel Haarflöten geht. Die machen das ja ein paar Mal öfters, aber auch völlig gereicht. Also, ja, interessante Entwicklung und fände es jetzt nicht schlimm oder falsch, wenn das hier genauso käme.
Nee, finde ich auch nicht. Ich habe auch zwei Geschichten oder eine Geschichte dazu und eine Sache, die mir dann eigentlich noch auf der Seele brennt. Das eine ist, guckt man sich YouTube-Videos von dem kleinen Michael Phelps früher an, dann hat der nie irgendeine Hightech-Badehose an. Hat er nicht. Der schwimmt auch ganz normal in der von dir eben beschriebenen Speedo, also in dieser Brief-Form.
Also nicht genau, nicht die Marke Speedo, es hieß halt da, wo ich geschwommen bin, Speedo. Ich wüsste auch kein deutsches Wort dafür. Hat eine knappe Badehose.
Ne? Ja, genau. Ich glaube auch tatsächlich, ich kenne auch den Begriff Speedo, kenne ich auch hier in Deutschland, obwohl das nicht die Marke ist. Eine andere Sache, die halt ist, man schafft dadurch gerade in dem jüngeren Bereich natürlich eine wahnsinnige Chancengleichheit und man nimmt diesen Faktor Neid raus. Nicht, vor allen Dingen auch in den USA, heißt ja auch die Spanne zwischen Arm und Reich wahrscheinlich eine ganz andere nochmal als hier. Und ja, es kann sich vielleicht nicht jeder oder jede Familie diese Badehosen für 200, 250 Euro leisten. Es starten alle quasi im gleichen Modell, also im gleichen Nicht-Hightech-Modell. Mhm. Und dadurch ist eine gewisse Chancengleichheit. Und es ist nicht diese neue, oder was heißt neu, das war auch bei mir schon so, dieses Betteln, guck mal, ich habe diese Marke an, ich habe diese Marke an. Das, was man auf dem Schulhof sieht, was man auf dem Wettkampfbecken sieht, das fällt halt raus. Und das finde ich eigentlich ganz nett und sympathisch. Von daher gehe ich bei dir voll mit. Wenn sie das bei uns hier einführen, bin ich niemand, der dagegen Sturm laufen würde.
Auf keinen Fall. Ich kann mir auch keine Argumente vorstellen, dass man sagt, so, nee, die Kids brauchen es aber. Kann ich mir keine Argumente für vorstellen. Ja, schön. Hast du noch was zu dem Thema? Zu unserer News-Time heute?
Nee.
Oder können wir ins Thema einsteigen?
Ja, machen wir gerne.
Thema Motivation. Ich finde, Motivation ist so ein tolles Thema und ich würde einfach mal ganz allgemein anfangen, bevor wir später, wie gesagt, wir haben beide einen sportwissenschaftlichen Background, du ja mit Masterabschluss an der SPOHO Köln, ich noch voll drin im Geschehen, noch Ende Bachelor quasi, werde den Master dann noch dranhängen, aber alles auf Lehramt, also sportwissenschaftlich nur halb, aber schwer interessiert. Bevor wir da einsteigen und das vielleicht dahingehend ein bisschen genauer beleuchten, fände ich super cool, wenn du einfach mal erzählst und ich dann danach gerne genauso. Was hat dich motiviert? Erstmal, also was motiviert dich in deinem Leben? Die einfache Frage, was hat dich am Anfang motiviert zu schwimmen? Das wird ja ein großer Teil deines Lebens gewesen sein. Was hat dich motiviert, dann aber zur SPOHO zu gehen? Was hat dich motiviert, Trainer zu werden? Und was motiviert dich jetzt tagtäglich als Trainer an Becken ranzugehen? Das ist einfach so, was motiviert dich?
Boah, also die Frage, was mich motiviert, ist ganz klar, ich möchte erfolgreich sein. Ich möchte in dem, was ich mache, gerne Erfolg haben. Jetzt war ich als Schwimmer oder sagen wir mal als ganz, ganz kleiner Jan, hatte ich Angst vor Wasser. Ich hatte gar keinen Bock auf Schwimmen. Ich wollte in keine Schwimmschule gehen. Meine Mutter hat dann das Schwimmtraining oder den Schwimmunterricht für mich übernommen und hat mir das Ganze beigebracht. Also in einer Schwimmschule war ich nie. Dann war natürlich, wie es oft kommt, einer meiner besten Freunde in einem Schwimmverein. Dann war das doch interessant. Dann bin ich hingegangen, habe relativ schnell gemerkt, okay, ich kann das ganz gut. Die Trainer haben ganz schnell gemerkt, okay, da kann das ganz gut. Bin dann dabei geblieben. Und dann kam das relativ schnell mit den ersten Wettkämpfen, dass man halt Erfolge gefeiert hat, dass man was gewonnen hat. Das waren am Anfang, waren das noch irgendwelche Bronzemedaillen oder man stand mal bei Kinderwettkämpfen als Fünfter neben dem Podest, so kleine Erfolge. Und dieser Erfolg hat mich dann gecatcht. Ich wollte dann mehr und ich wollte weiter hinaus. Irgendwann kam dann halt, wie bei den meisten kleinen Jungs, der Traum, ich möchte irgendwann mal zu Olympia.
Ja, da also klar, habe ich auch von geträumt. Träumt ja jeder. Also jeder, der irgendwie mal so ein bisschen Erfolge feiert im Schwimmen und wenn dann nur dreimal Stadtmeister. Also, nur ist ja auch relativ, ne? Dreimal Stadtmeisterschaften gewinnen kann was Geiles sein, aber dieser Gedanke und jetzt immer weiter hoch.
Genau.
Olympia ganz oben war bei mir genauso.
Richtig. Und dieses Streben nach mehr, das hat mich eigentlich immer motiviert und angetrieben, wo ich dann sage, okay, jetzt habe ich den Stadtmeistertitel, was ist mein nächstes Ziel? Oh, jetzt möchte ich aber auch auf Bezirksmeisterschaften meine Medaille. Und so habe ich mich für mich persönlich immer weiter vorgearbeitet, bis dann am Ende tatsächlich eine Medaille bei der Deutschen Jahrgangsmeisterschaft rausgekommen ist. Leider ist es dann nicht mehr geworden. Ich habe so ein bisschen an der JTM geschnuppert, mehr aber auch nicht. Bin nie hingefahren und trotzdem würde ich sagen, dass dieses, ich möchte eine Stufe weiter, dass mich das eigentlich die ganze Zeit begleitet hat und mich auch stärker gemacht hat und wirklich auch dafür gesorgt hat, dass ich vernünftig trainiere. Und genauso geht es dann auch über dieses Schwimmthema hinaus. Ich habe dann gesehen, an diesem einen Punkt war für mich Ende als aktiver Schwimmer. Ich will jetzt aber den Weg weitergehen und möchte jetzt die Erfolge, die ich quasi selbst als Schwimmer nicht feiern konnte, möchte ich dann als Trainer feiern.
Ja.
Und deswegen, logische Konsequenz, bin ich nach Köln gegangen, habe da Sport studiert, Sportwissenschaft und dann bin ich genau diese Schritte weitergegangen. War jetzt schon bei einigen internationalen Meisterschaften als Trainer, die ich selbst nie gesehen habe, aber jetzt als Trainer. Von daher bin ich dem Stück, dem großen Traum, irgendwann mal Olympische Spiele zu sehen, ein Stück näher gekommen.
Das ist cool. Du hast auch viele Sachen gesagt, die ich fürchterlich interessant finde. Ganz weit vorne mit dabei Erfolg. Ganz klar, erfolgsorientierter Mensch ist auch eine große Komponente, wenn man über Motivation spricht. Du hast aber auch dein erster Anlauf, die soziale Bindung. Ne? Dein Freund, der schwimmt, erzählt auch eine große Komponente für Motivation, finde ich. Kommen wir dann gleich auch noch direkt ziemlich bald drauf. Finde ich super. Wann hat das bei dir angefangen, dass du sagst, okay, ich will der Allerbeste sein, Ash Ketchum-Style hier von Pokémon. Wann hat das bei dir angefangen? Weil bei mir war das tatsächlich recht spät.
Ich will der Allerbeste
sein. Ja, genau, genau so.
Wie keiner vor mir war. Ach du Scheiße, das müssen wir auf jeden Fall rauslöschen. Das kam bei mir relativ früh. Also meine Eltern erzählen es auch immer, ich kann mich da selbst gar nicht mehr dran erinnern, aber ich war immer der Wettbewerbstyp. Also wenn ich mich draußen mit den Freunden aus der Nachbarschaft getroffen habe, egal was wir gemacht haben, ich habe es immer zum Wettbewerb gemacht. Wenn wir mit dem Bombigas gefahren sind, dann stand ich schon mit der Stoppuhr da. Also das ist anscheinend in mir, ich bin erfolgshungriger Wettbewerbstyp.
Du warst auch schon immer einer, der dafür trainieren konnte dann. Quasi, wenn du das Bobbycar-Rennen verloren hast, dann bist du abends nochmal eine Stunde länger geblieben, bis die Lichter dann auch wirklich, wirklich aus waren.
Genau. Schönes Beispiel dafür ist, ich habe immer mit meinem Opa Tischtennis gespielt und mein Opa hat mich immer geschlagen. Er hat mich nie gewinnen lassen, aber ich habe so viel trainiert, bis ich ihn dann einmal geschlagen habe. Das war ein großer Erfolgserlebnis für mich und genau so ist es. Also genauso, wie du es gesagt hast.
Und wenn Opa dich schlägt, dann sagst du aber auch nicht so, boah, nee, jetzt will ich nicht mehr, sondern Opa, wir machen noch einen.
Genau, also ich habe das wirklich hinausgezerrt und habe immer wieder ihn gefordert, habe immer wieder verloren, aber ich bin dran geblieben und letztendlich habe ich ihn geschlagen und das aufgrund von gutem Training und so muss ich sagen, habe ich es als Schwimmer auch immer gemacht.
Ja, so unterscheiden wir uns total. Also ich hatte, wie du auch und wie wahrscheinlich so viele, Schwimmen lernen, war noch ganz nett, ne? So ein bisschen strampeln, das Wasser war schön warm. Und dann schafft man auch mal eine Bahn, die Erfolgserlebnisse kommen schnell, aber als dann einmal das Bronze da war dann so, oh, eigentlich macht Schwimmtraining überhaupt keinen Spaß und nebenbei war ich im Kindertouren und habe ein bisschen Fußball gespielt und Bewegen war immer super und das Problem war, ich konnte aber auch nicht verlieren. Na, also, wenn dann gesagt wurde, okay, und jetzt schwimmen wir 25 Meter gegeneinander, dann wollte ich die auch gewinnen. Dann habe ich die leider meistens gewonnen. Also so ein gewisses Grundtalent war leider da. Früh auch ein kräftiger Typ, auch schon als Kind. Leider dann irgendwann nicht mehr gewachsen. Aber so im Wettkampf immer erfolgreich, im Training ja erfolgreich nichts getan. Also das Paradebeispiel ist so ein bisschen, ja, wir schwimmen ein gemütlich, dann macht der Felix vielleicht noch 200 Meter mit und dann schwimmen wir ein paar 15 Jahre voll, das macht ja auch Spaß und dann geht es aber ans Trainieren so wirklich, an das, was nicht so Spaß macht und dann saß der Felix hinten auf dem Beckenboden oder hatte die Brille das 18. Mal in der Einheit voller Wasser und der musste pinkeln und das ging dann tatsächlich so lange, bis ich 15 Jahre alt war. Ich hatte mit 13 und 14 extrem erfolgreiche Jahre im Schwimmen, also im Jugendmehrkampf richtig abgeräumt. Gut, ich konnte nicht hüpfen, weil ich ja schon sehr schwer, aber nicht wirklich groß war. Deswegen die Gesamtplatzierung nicht gut, aber die 100 Delfin da in der Fabelzeit gewonnen, wo wir noch vorhin beim Thema Techsuits waren, ne? Mit 13 Jahren dann Jugendmehrkampf geschwommen und der Felix hatte den ganz, ganz, ganz langen an in deren letzten Jahr. Ja, da kommt die Fabelzeit wahrscheinlich auch her, ne?
Aber nicht mit Armen, oder?
Nee, nicht mit Armen. Arme waren schon weg. Arme waren schon weg, aber ja. Und dann schwimmt da 13 Jahre alt war man dann ja. 1:02 auf 100 Schmerz. Und das war super. Und das Jahr drauf dann Anzüge verboten. Felix aber natürlich auch wieder im Techsuit. Und dann gab es die neuen LZR und mit Kaderstatus auch geschenkt bekommen. Und das war alles toll. Trainiert habe ich bis dahin immer noch nicht. Wie eine Sau. Und dann aber auch super durchgegangen. Zweimal deutscher Jahrgangsmeister geworden. Über die Sprintstrecken mit relativ klein sein. Ja, und dann das Jahr gab es auf den Sack. Dann habe ich nämlich noch ein Jahr nicht trainiert. Und dann das Jahr gab es auf den Sack. Und dann hat es aber auch Klick gemacht. Also dann war so, oh shit, jetzt musst du was ändern. Und ab da war im Wasser 110% Felix. Und das hat dann dazu geführt, dass der Felix, der nicht mehr gewachsen ist, Jahre später über die 200 Kraulern tatsächlich doch nochmal recht erfolgreich wurde. Aber es hat bei mir gedauert, bis ich 15 Jahre war und einmal richtig auf den Sack gekriegt habe. Also dieses Gewinnen immer da, dafür trainieren, nee, das war nicht meine Motivation. Also da fehlte mir der Spaß an der Sache, beziehungsweise ich habe ja meine Ziele erreicht. Ich habe mir Ziele gesteckt. Die wirkten unrealistisch und doch habe ich sie erreicht, obwohl ich dafür nicht trainiert habe. Und das hat sich dann aber auch durchgezogen. Also als dann irgendwann aber, klar, ich war dann nochmal recht erfolgreich auf 200 Kraul und habe aber auch gemerkt, okay, der große Traum Olympia, das wird nichts. Und dann ging es genauso wie für dich. Erstmal in die USA noch kurz und nach diesem Intermezzo habe ich gesagt, okay, ich studiere jetzt auch Sportwissenschaften, vielleicht sogar auf Lehramt, habe dann irgendwann gemerkt, dass das mein Ding sein könnte, weil ich nebenbei dann auch gesagt habe, gut, dann wirst du Trainer. Und gibst das, was du in den Jahren, in denen du jetzt wirklich hart gearbeitet hast und da ja auch viel Erfolg mitgehabt hast mit dem harten Arbeiten, das gibst du weiter und hoffst, dass Leute mehr Talent haben, mit denen du dann zusammenarbeiten darfst. Das macht auch eine Riesenfreude. Also Leuten, die dann wirklich hart arbeiten, zu zeigen, wie können sie das verwirklichen und dann schaffen die das. Und man hat dann quasi als Team, klar, der Sportler den Mammutanteil, den wirklich schmerzhaften Anteil vor allem gemacht. Aber das dann als Team zu schaffen, das macht schon Freude. Das motiviert mich dann.
Ja, total. Also das ist jetzt auch das, was mich jetzt motiviert als Trainer. Nicht mehr Sportler zu sein, aber mit meinen Sportlern die Erfolge zu feiern. Ja, ich bin jetzt am Ende nicht der auf dem Siegertreppchen steht und die Medaille um den Hals bekommen. Aber trotzdem weiß ich, dass ich einen großen Anteil an diesem Erfolg habe. Ich meine, ich habe dann in der Saison, habe ich quasi jeden Trainingsplan für diesen Sportler geschrieben, habe ihn motiviert, bin mit ihm durch die guten, super Zeiten, bin mit ihm aber auch durch die Zeiten gegangen, wo es halt schwer war, wo vielleicht mal eine Stagnation war, wo es nicht weiterging und ich habe ihn da durchgebracht und am Ende hat er seinen persönlichen Erfolg gefeiert und ich hatte Anteil daran und das ist doch einfach eine tolle Sache. Was ich aber witzig finde, ist, dass wir beide so völlig unterschiedliche Gedankengänge hatten, weil ich war eben nicht der körperlich Großtalentierte, sondern eher, wie gesagt, der kleine, schmächtige Typ, der schon von Anfang an einfach viel mehr arbeiten musste, um überhaupt Erfolge zu feiern. Und ich hatte auch die Leute in meinem Jahrgang, die einfach so viel größer waren, die kräftig waren schon sehr früh und wo ich wusste, die trainieren um ein Vielfaches schlechter als ich und am Ende sind trotzdem sie trotzdem besser. Vor mir. Das war zermürbend. Und trotzdem, das ist
definitiv auf der demotivierenden Seite.
Ja, und trotzdem bin ich dran geblieben. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und das Schöne ist dann, wenn dann der Moment kommt, wo diese körperlich Bevorteilten einfach stehen bleiben, man sie einholt und dann am Ende durch seine harte Arbeit genau diese Leute schlägt. Das ist völlig egal, auf welchem Niveau das dann irgendwann ist, aber man ist schneller als diese Leute, an die man früher einfach nicht herangekommen ist, nur aufgrund der körperlichen Konstitution.
Ja.
Und ich habe es geschafft und das war ein richtig schöner Moment und werde ich immer wieder positiv dran erinnern.
Also können wir für uns eigentlich erstmal aus diesem Erfahrungsbericht ja eigentlich, aus diesen Erfahrungsberichten festhalten. Für uns ist Motivation definitiv, und so habe ich es halt auch nachgelesen, für uns ist Motivation ein Verhältnis zwischen Erwartung und Erfüllung. Ist die Erfüllung dieser Erwartung positiv? Ist das schwer motivierend? Ich habe diesen Teilerfolg gefeiert. Und dann geht's weiter. Ist sie negativ? Ne, du erwartest dir, den großen Konkurrenten zu schlagen, der nicht viel trainiert, weil der hat ja nicht viel trainiert. Ne, du erwartest dir, so, dann schlage ich den, weil der hat trainiert wie Sau. Und der schlägt dich ja trotzdem noch. Dann ist das negativ und schwer demotivierend. Ne? Also immer so ein Spiel zwischen Erwartung und der Erfüllung, die dann halt positiv oder negativ sein kann. Und daraus resultiert dann halt, wie es mit der Motivation weitergeht, ob im Positiven oder Negativen. Und das finde ich schon ein ganz krasses Ding. Also dass man sich das immer wieder vergegenwärtigt, dass Ziele unfassbar wichtig sind für die Motivation. Wer kein Ziel hat, ja, wofür soll er was tun? Und das ist so mein Ansatz an Motivation. Jetzt habe ich meine Vorbereitung auf diese Session primär dadurch gemacht, dass ich, wie gesagt, ich studiere Sport in der RUB und da wird die sportpsychologische Vorlesung von Professor Michael Kellmann gehalten, Professor Dr. Michael Kellmann, und der gute Mann hat wirklich super viel Erfahrung eben in der Sportpsychologie. Er hat viele, viele Jahre mit den Ruderern gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob er es immer noch tut. Hat lange den Ruderachter betreut, also wirklich auf absolutem Top-Niveau Sportler betreut. Es ist allerdings eine Vorlesung. Also nicht alles, was hier gesagt wird jetzt von mir, ist hundertprozentig belegt. Es ist definitiv irgendwie empirisch. Ich kann aber nicht genau sagen, woher Professor Kellmann die Informationen hat. Also es ist seine Vorlesung. Letztendlich geht alles dann an diesem Wissen über Kellmann. Hier und da sind Zitate belegt, aber im Kern das einmal dazu, wo der allermeiste Schund, den ich jetzt so von mir gebe, herkommt. Und zwar finde ich es super interessant, hat Kellmann drei Ansätze genannt, wie man motiviertes Verhalten erklären könnte. Und der erste Ansatz, und den finde ich total einleuchtend, ist der biologische Ansatz. Also Menschen sind motiviert als Reaktion auf Mangelzustände, die dein Körper dir angibt. Na, also kannst du dir spontan was darunter vorstellen? Beispiel wäre Hunger.
Ja.
Mensch hat Hunger, ja, muss der Mensch essen. Und dann tut der Mensch das, was er dafür tun muss, um zu essen. Damals war es jagen, Beeren sammeln, etc. Im Zweifel ja, Tiere umbringen. Also auch alles, was damit zusammenhängt. Der Mensch muss aufs Klo, ja, dann geht er halt. Ne? Das wäre ein Ansatz, also der Organismus strebt quasi nach der optimalen Aktivation. Du tust alles dafür, dass dein Körper am besten funktioniert, dass der Mensch fortbestehen kann, und das ist der Kern allen Handelns. Die Motivation, warum man was tut, das fand ich super. Dann gibt es noch den tiefen psychologischen Ansatz von, oh Gott, Freud, genau, Sigmund Freud. Sigmund, genau, der sich ja viel mit sowas beschäftigt hat. Und der führt das im Prinzip nur weiter und führt es darauf hinaus, dass nicht alles zwingend mit dem Fortbestand der Rasse zu tun hat, sondern der Mensch einfach gewisse Triebe hat. Und da gehört zum Beispiel auch Aggression zu, nach Freud. Würde ich aber außer Acht lassen, weil das auch für uns Sportler nicht mehr so interessant ist. Was ich aber wirklich, wirklich interessant finde und worauf ich die ganze Zeit hinaus möchte mit diesen drei Punkten, ist, dass es einen persönlichkeitstheoretischen Ansatz gibt, also dass der Mensch eine Persönlichkeit hat, persönliche Bedürfnisse hat, und diese Bedürfnisse erfüllt werden müssen, und zwar in einer gewissen Rangfolge. Und da gibt es dann diese Bedürfnispyramide nach Maslow, einem ukrainisch-amerikanischen Wissenschaftler, der so Mitte des 20. Jahrhunderts veröffentlicht hat. Und die finde ich, ja, ich finde die plastisch einerseits, ich finde sie aber auch interessant, wenn man sich anguckt, aus welchen Ländern sich die Spitze des Medaillenspiegels bei Olympia zusammenbaut. Und zwar, sagt dir die Pyramide was?
Bestimmt die Pyramide sagt auch mir nichts. Ich weiß nur, also ganz oben in dieser Liste dieser Medaillengewinner sind auf jeden Fall die USA, Russland und China.
Länder, denen es prinzipiell nicht wirklich mies geht. Also ein Land wie Somalia findest du da nicht. Also Länder, in denen die Finanzstärke, die Sicherheit nicht gegeben ist. Denn diese Pyramide, es ist eine Pyramide, die hat ein fettes Fundament, und dieses fette Fundament sind physiologische Bedürfnisse. Na, also sind wir wieder bei diesem biologischen Ansatz, essen, trinken, schlafen. Was brauchst du zum Überleben? Was braucht der Mensch zum Fortbestehen, Fortpflanzung? Das wären so Punkte, die in dieses Segment gehören. Das hast du in den meisten Ländern schon noch gegeben. Nächster Punkt auf dieser Pyramide wäre der Punkt Sicherheit. Na, hast du das nicht, macht alles darüber auch keinen Sinn mehr. Na, das muss erstmal gegeben sein, bevor du dich um das darüber kümmern möchtest, beziehungsweise kümmern solltest, um ja, ein gesundes, ein glückliches Leben zu führen. Und wir sind da immer noch bei, es klopft gerade, Na gut, das war eine Unterbrechung. Dann haken wir die Pyramide einfach noch schnell ab. Weil ich den Faden jetzt natürlich auch ein bisschen verloren habe. Bedürfnispyramide unten, physiologische Bedürfnisse, dann darüber Sicherheit, die gegeben sein muss, soziale Bindungen kommen dann schon an dritter Stelle. Also warum gehe ich schwimmen? Weil mein Freund da ist. Und das ist dann ein Grund. Du gehst nicht zwingend als Kind schwimmen, weil du gerne schwimmen können möchtest, damit du nicht untergehst. Da spielt dann der Punkt Sicherheit mehr für deine Eltern eine Rolle. Das ist dann für sie sehr motivierend und sehr wichtig. Wenn ich mir diese Pyramide angucke, frage ich mich, das steht an zweiter Stelle, warum so wenig Kinder zu Schwimmschulen geschickt werden. Ich meine, klar, es ist schwer, da reinzukommen, aber es sollte doch das Bestreben sein, dass dein Kind schwimmen kann. Der vierte Punkt ist Selbstachtung. Da kommen wir dann immer näher an den Leistungssport. Selbstachtung wird ja dann im Sport auch oft dadurch geschaffen, dass man eben Erfolge erzielt oder wozu gehört. Und der oberste Punkt, die Spitze des Eisbergs, ist dann Selbstverwirklichung. Und das ist auch der einzige Punkt, den der Mensch nicht zwingend braucht. Er braucht ihn durchaus, um glücklich zu sein. Also wer diesen Punkt erfüllen kann, weil er alles andere erfüllt hat, der kann dann nach wahrem Glück streben. So Maslow und so auch Kellman. Und das finde ich super. Das finde ich super, super cool. Möchte dann nochmal darauf hinaus, warum der Medaillenspiegel so aussieht, wie er aussieht, weil viele Punkte, die unten in dieser Tabelle stehen, in dieser Pyramide stehen, eben nicht gegeben sind in allen Ländern. Da würde ich fast sagen, ohne dass das jetzt natürlich belegt ist, irgendwie, kann man fast vermuten, dass die Leute einfach diesen Sport nicht ausüben wollen, weil sie sich erstmal um andere Dinge kümmern müssen. Und deswegen natürlich auch der Sport nicht so erfolgreich in den Ländern ausgeführt wird. Ja, das zur Pyramide. Ich wollte es einfach mal kurz gesagt haben, ein Exkurs. Woran wir uns jetzt in Zukunft, also in den nächsten Minuten aber entlanghangeln könnten, finde ich, ist folgende Gleichung. Und die sollte auch einfach jedem schon mal helfen, das, was wir gerade gesagt haben, nochmal einzuordnen. Und daran können wir es gerne, also an unseren Geschichten nochmal gerne ausdröseln. Und aber auch jedem helfen, der sich überlegt, warum tut er etwas. Und zwar könnte man Motivation als Gleichung darstellen. Motivation ist gleich dein Motiv mal den Anreiz mal die Erwartung. Und wenn das größer 0 ist, dann hast du eine gewisse Motivation. Wenn das gleich 0 ist oder sogar unter 0, ja, dann wird von Motivation nicht die Rede sein können. Kannst du mit der Gleichung was anfangen, jetzt nachdem ich bestimmt 5 Minuten geschnackt habe?
Ja, 5 Minuten Monolog, also ich bin auch noch da, ich bin auch nicht weggenickt, ich fand es durchaus interessant. Man hat sich ein bisschen gefühlt, als wäre man in der Vorlesung der Ruhr-Uni Bochum. Hab sehr interessiert zugehört, muss sagen, dass ich die Gleichung interessant finde. Das für mich klingt das so ein bisschen wie, was ist mein Motiv? Also warum mache ich das Ganze? Dann der Anreiz. Ist es Anreiz oder Reiz?
Es ist Anreiz.
Anreiz.
Also, okay. Motiv, der Anreiz, in unserem Fall zum Sport treiben und die Erwartung, die sollte recht klar sein. Ne?
Ja, also okay. Die Erwartung wäre dann in unserem Fall oder auch in meinem Fall, was ich ja vorhin gesagt habe, wäre der größtmögliche Erfolg.
Genau. Das Gegenteil wäre halt, ich erwarte Misserfolg, dann ist die Erwartung aber im Negativen. Und dann ist die Gleichung ja durch diese eine Negative, weil du ja Motiv mal Anreiz mal Erwartung hast, ist die ganze Gleichung im Negativen.
Ja.
Und bumm, keine Motivation da.
Wie kann ich denn Motiv und Anreiz unterscheiden? Für mich sind das Synonyme.
Okay. Ja, so ist es tatsächlich nicht gemeint. Das Motiv ist in diesem Fall, in diesem Kontext gemeint, also wie du schon gesagt hast, das Motiv ist so ein bisschen das, warum tue ich was,
ja.
Aber mehr auf der persönlichen Ebene. Also das Motiv ist so eine persönliche Konstante. Zum Beispiel möchte ich den Anschluss halten. Mein Motiv ist, dass ich immer irgendwie den Anschluss halten möchte. Ne? Ich gehe zur Schule, damit ich nicht sozial ab, also damit ich nicht bildungstechnisch abfalle, damit ich aber auch nicht sozial abfalle. Oder das Macht wäre ein Motiv. Ne? Ein Mensch, der immer nach Macht strebt, der hat ein Machtmotiv. Ist in unserem Fall ja, also im sportlichen Kontext, definitiv auch immer mal wieder gegeben. Jemand, der immer der Beste sein will. Jemand, der immer der krasseste Macker im Schwimmbecken sein möchte. Ne? Der strebt nach Macht und das ist sein Motiv. Manche Leute haben auch einfach nur ein Aggressionsmotiv, ne? Die wollen, ja, die wollen Dampf ablassen und gehen deswegen beispielsweise zum Sport oder gehen sich deswegen prügeln oder ins Stadion, ne? Also die haben ein Aggressionsmotiv oder das könnte ja noch ein Motiv sein. Hilfe könnte ein Motiv sein. Es gibt Leute, die sind, ist ja, definitiv werden dir Leute einfallen, die sind immer darauf gepolt, dem anderen zu helfen. So diese klassischen ganz Selbstlosen. Ob die mit jetzt glücklich werden oder nicht, sei dahingestellt, aber wirst mir ja zustimmen, es gibt Leute, die wollen einfach helfen. Und zwar jedem und immer und wenn sie dafür nicht schlafen gehen können. Das wären so Motive. Und der Anreiz hingegen ist dann ja, was Externales. Und das kann auf dich bezogen sein, ne? Gesundheit und Fitness erwerben beispielsweise. Das geht dann natürlich einher mit einem dieser Motive, die du hast. Du kannst gesund sein und Fitness erwerben wollen, um den Anschluss an deine Clique zu halten oder um Macht über andere auszuüben, also um dich über deine Clique hinauszuheben beispielsweise. Das könnte ein Anreiz sein. Oder der Anreiz könnte sein, dass man, wenn man sehr, sehr gut schwimmt, zu Olympia fährt. Dann ist Olympia der Anreiz und das machst du natürlich, weil du wieder das Motiv, ne? Da wird dann nicht Hilfe das Motiv sein, klar. Das Motiv wird dann wieder sein, Leistungsmotiv oder ein Anschlussmotiv, ein Machtmotiv, sowas. Also da liegt dann der Unterschied.
Ja.
Das eine ist diese persönliche Konstante, das Motiv, wer bin ich und warum handle ich generell? Das andere, der Anreiz, ist dann konkreter auf die Situation bezogen. Ne? Und es gibt natürlich auch Motive, ich werde jetzt nicht ins Stadion gehen und mich prügeln, wenn ich prinzipiell eher ein Hilfsmotiv habe. Außer Freunde sind schwer in Gefahr und dann muss man denen doch helfen gehen oder so. Das wäre so der Unterschied.
Okay.
Genau.
Ja, spannend. Also könnte ich sagen, ein Schwimmer hat das Motiv, schwimmen zu gehen, weil er seine Trainerin total attraktiv findet. Das wäre sein persönliches Motiv. Sein Anreiz wäre, dass er seine Brustmuskeln größer macht, um der Trainerin zu gefallen. Und am Ende ist seine Erwartung, dass er bei ihr landet.
Ich würde bei Anreiz und Erwartung total mitgehen. Ich würde das Motiv, die Trainerin findet er so fürchterlich attraktiv, vielleicht auch wieder zu den Anreizen stecken, weil das ja was Konkretes ist. Also er findet jetzt diese Trainerin konkret. Es könnte aber auch so, also das Motiv könnte dann ja da beispielsweise eher sein, ein Fortpflanzungsmotiv beispielsweise. Oder wenn er sich damit profilieren möchte vor seinen Freunden, wieder ein Machtmotiv beispielsweise.
Okay, alles klar.
Und aus diesem Motiv heraus könnte er aber auch eben, ja, das Brustmuskeltrainieren passt dann da genauso gut zu. Er ist vom Motiv her einer, der sich profilieren will und deswegen will er A, die Brustmuskeln vergrößern, weil er sich dann davon B, aber auch erhofft, bei der Trainerin zu landen, weil Erwartung ist dann natürlich, ich lande richtig, richtig viele Punkte, also ich habe richtig Props bei der Crowd. Ne, also ich komme da richtig gut rum bei meinen Freunden. Also so hätte ich das verstanden.
Alles klar.
Nee. Genau. Ja, und wie so eine Erwartung eben ist, die kann positiv und auch negativ sein. Jetzt haben wir aber natürlich öfters auch schon erlebt. Oder hast du zu der Gleichung generell noch einen Gedankengang?
Nö, mein Gedankengang habe ich gerade gesagt.
Der ist beendet, weil wir sind jetzt auch schon bei 47 Minuten und ich würde das jetzt mal so ein bisschen Richtung Ende pushen, weil ich noch zwei Punkte habe, über die ich bei Motivation sprechen möchte und ich dann den dritten Punkt etwas ansprechen möchte, was eigentlich gängige Praxis sein sollte. Ne? Der zweite Punkt, über den ich dann sprechen möchte, der leitet sich aus den Erwartungen ab. Und zwar gibt es ja immer wieder Sportler, die Erwartung haben zu verlieren. Also die sind misserfolgsorientiert. Wir haben jetzt ganz viel davon gesprochen, wie du erfolgsorientiert warst, wie ich dann später erfolgsorientiert trainiert habe und am Anfang ja eigentlich nur der Erfolg oben stand, ohne dass irgendwas anderes interessant war. Und deswegen fällt mir spontan was ein zu dem Vergleich Erfolgs- und Misserfolgsorientierung.
Total. Und zwar fällt mir als allererstes ein, die Werbung von Jürgen Klopp, die er damals für Opel gemacht hat, wo er davon gesprochen hat, dass es die Leute gibt, die den Willen haben zu gewinnen und es gibt die Leute, die haben Angst zu verlieren. Und ich finde, das ist das, was es eigentlich auf den Punkt bringt.
Ja, das ist auch genau das, worauf ich hinaus will.
Genau. Also die einen sind einfach, die stehen hinter dem Startblock, um jetzt im Schwimmthema zu bleiben und die stehen da, weil sie um alles in der Welt gewinnen wollen. Die strotzen vor Selbstvertrauen und die wissen, dass sie das Zeug dazu haben und springen ins Wasser und geben Gas und am Ende sind das auch meist die Typen, die dann auch wirklich gewinnen. Und dann gibt es wieder die anderen, die hinter dem Startblock stehen und die rechts und links gucken und denken, oh nein, da ist Gegner XY und der war jetzt schon zweimal schneller, hoffentlich verliere ich heute nicht. Und das sind immer genau die, die am Ende auch verlieren. Es gibt ein paar wenige, die es schaffen, so ihre Angst oder ihre Panik richtig zu kanalisieren und dann noch Leistung zu bringen, aber es sind die wenigsten. Am Ende setzen sich eigentlich die durch und das besonders auch, je schneller und kürzer es wird, desto mehr sind das die Typen, die das am Ende entscheiden.
Ja.
Und das ist auffällig, das habe ich jetzt in allen Karrierestationen, die ich bisher hatte, waren ja doch tatsächlich für mein junges Alter schon ein paar. Und jedes Mal haben sich wieder die Leute durchgesetzt, die vor dem Startblock standen und die wussten, ich kann das gewinnen,
ja,
und damit Selbstvertrauen rangegangen sind.
Ja, total. Also kann ich dir von vorn bis hinten absolut zustimmen. Vielleicht, ich möchte ja gar nicht viel anderes zu sagen, vielleicht kann ich mal eine kleine Anekdote dazu erzählen, die natürlich auch von der RUP stammt, also die habe ich auch nicht selber erlebt, und ich möchte sie erzählen. Ich möchte aber vorher...
Wisst ihr eigentlich, dass Felix an der RUP studiert?
Habe ich schon mal erwähnt. Ich finde die RUP auch super. Also wer Sportwissenschaft studieren möchte, die RUP ist eine hervorragende Universität, wenn es um die Lehre geht. Also klar, die SPOHO hat einen besseren Ruf, wenn es um die Forschung geht, und den auch völlig zu Recht, aber in der Lehre, Leute, kommt zur RUP. Die suchen auch händeringend an der Sportfakultät. Gerade jetzt, wenn er noch überlegt, Corona-Semester, Sporteignungstest ausgesetzt, ihr solltet sportlich sein, habt aber mehr Zeit, das nachzuholen. Also der Sporteignungstest ist meines Wissens ausgesetzt. Egal. Eine Sache noch zu Erfolgs-
so wie Felix sagt.
Erfolgs- und Misserfolgsorientierung. Stimmt dir völlig zu? Steht auch alles genauso in den Unterlagen, die ich mir rausgesucht habe.
Ich habe die nicht gesehen. Ich habe die nicht gesehen.
Eine Sache natürlich noch, erstmal, Leute, die erfolgsorientiert sind, können sich in der Regel auch besser einschätzen. Die suchen den Erfolg, setzen sich aber auch realistische Ziele deswegen, damit sie Erfolg haben können. Das ist immer irgendwo im Grenzbereich bei den wirklich guten Leuten. Also es ist nah an unmöglich, aber noch möglich. Bei misserfolgsorientierten Leuten sieht das anders aus. Da sind das die Extreme. Entweder setzen sich diese Leute Ziele, die extrem hoch sind, die sie gar nicht schaffen können. Na, und dann, ja, konnte ich ja nicht schaffen. Ne? Oder sie setzen sich extrem niedrige Ziele, die sie, ja mein Gott, im Gehen überspringen könnten quasi. Also Limbo, aber die Stange ist bei 2 Meter und du bist 1,50 groß. Ja, und dann können sie da auch wieder nichts führen. Also denen geht jedes Erfolgserlebnis flöten. Selbst wenn die Ziele niedrig sind, ist das kein Erfolgserlebnis, weil das wissen sie selber. Das war dann entweder Glück, dass sie es geschafft haben, sie gestehen sich nicht mal ein, dass das Ziel für sie niedrig war. Oder, naja, das Ziel war halt sehr entspannt, das ist ja kein Erfolg, das geschafft zu haben. Oder die Ziele sind viel zu hoch, ja, und hast du auch kein Erfolgserlebnis, ganz im Gegenteil, dann tut es noch so richtig weh. Und was daraus resultiert, ist, dass Leute, die misserfolgsorientiert sind, weniger ausdauernd sind. Weil klar, du hast ja ein konstant höheres Stresslevel. Ne? Dir fehlt jede Belohnung. Du bist nie mal wirklich so, jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt mache ich eine Woche Pause und dann greife ich wieder voll an und gehe das nächste Erfolgserlebnis an. Und deswegen möchte ich auch nochmal dem Jan zustimmen, wenn er sagt, hey, es gibt immer wieder Leute, die haben dann richtig Erfolg, obwohl sie Angst vor dem Misserfolg haben. Aber ich glaube auch nicht, dass sie das lange haben unter diesem Druck. Was warst du für einer? Also du sagst, klar, du warst immer erfolgsorientiert, aber direkt vorm Start sieht die Welt ja nochmal anders aus. Wenn du im Callroom sitzt, warst du dann der, der alle hibbelig gemacht hat, weil du da standst und gehüpft bist und in die Hände geklatscht hast, rumgeschrien hast am besten noch? Oder warst du auch eher ruhig und doch so ein bisschen nervös? Und oh shit, wenn ich jetzt doch einen Krampf kriege.
Nee, ich war immer der, der alle wahnsinnig gemacht hat, weil ich es geschafft habe, mit relativ viel Normalität mit denen zu reden. Mhm. Ich habe meine Konkurrenz nie irgendwie gehasst oder sonst was. Man kennt ja dann irgendwann in seinem Jahrgang die Leute in ganz Deutschland, und ich war mit allen immer sehr gut befreundet und habe das auch, ja, so bis 2-3 Minuten vor dem Start ausgelebt, habe mich immer noch ganz locker warm gemacht und so weiter, aber die meisten konnten das nicht. Das heißt, bei mir war relativ große Normalität, sehr viel Lockerheit dabei. Mhm. Kurz vor dem Start natürlich Anspannung, die braucht man auch. Also da wurde schon Adrenalin ausgeschüttet und ich war dann auch bereit und fokussiert, aber ich brauchte nicht sehr lange, um in diesen Zustand zu kommen. Und damit habe ich immer viele echt wahnsinnig gemacht, weil ich mit denen noch über die normalsten Dinge geredet habe. Aber am Ende war ich der, der auf dem Startblock stand und wusste, ich kann das hier gewinnen. Also ich war immer der, der den Willen hatte zu gewinnen und nicht derjenige, der die Angst hatte zu verlieren.
Also ich war definitiv auch nie ängstlich zu verlieren. Also der Gedanke zu verlieren kam mir nicht. Ich wollte unbedingt gewinnen, aber das hat mich schon sehr unter Druck gesetzt. Also ich saß dann im Callroom und ich hatte richtig Bauchschmerzen. Ich habe mich tagelang vor dem Wettkampf krank gefühlt immer. Also es war wirklich schon fast krankhafte Angst. Diesen Sieg, ja, es ist dann doch eine Niederlage irgendwie, man den Sieg nicht holt. Ne? Ich hatte keine Angst vor den Konkurrenten, sondern eher davor, dass ich, vor mir selber, dass ich jetzt versage. Und das war aber alles wie weg auf dem Startblock. Also es geht nach vorne und das geht immer weiter hoch, immer weiter hoch. Dieses Stresslevel steigt und steigt und steigt. Und ich habe einen Puls bis unter die Decke. Und sobald dann der Schiri anfängt zu pfeifen, ne, und du auf den Block gehst, war das weg.
Aber dazu habe ich jetzt mal eine Frage.
Ja.
War das über deine ganze Karriere so oder war es schlimmer als du scheiße trainiert hast. Wurde es besser mit gutem Training?
Es wurde schlimmer mit gutem Training.
Verdammt.
Es wurde schlimmer mit gutem Training, denn die Erwartung wurde natürlich höher. Na, also die Ziele blieben gleich, wobei die Erwartung in den Jahren, wo ich scheiße trainiert habe, ja nicht so hoch war.
Ah, ich verstehe.
Die Ziele blieben gleich. Ich wollte immer noch der Beste sein, beziehungsweise ich wollte dann halt irgendwann nicht mehr der Beste sein, weil ein Damian Wehrling, ein Alexander Kunert, die waren halt einfach uneinholbar weg. Aber ich wollte wenigstens eine JDM-Staffel noch schaffen. Das Ziel war immer noch extrem hoch. Aber man muss sich vorstellen, JDM-Quali 1,51 damals und meine Bestzeit lag bei 53 hoch. Also es ist dann schon auf 200 Kraul nicht ohne, wenn man das in einem Jahr wegtrainieren möchte. Und dann schwimmt man bei einer deutschen Offenen noch 1,55 und hat dann quasi nur noch bei der DJM die Chance. Und ja, die Ziele waren deutlich höher. Das Training war viel, viel besser, klar. Und die Erwartungen haben sich daran angepasst. Die Ziele waren gleich. Das Training war viel, viel besser und die Erwartungen haben sich dann daran aber angepasst. Also sie sind viel, viel höher geworden. Deswegen war das Stresslevel auch viel, viel, viel schlimmer. Aber auch da, sobald der Pfiff kam und ich auf den Block ging, war das weg. Und dann war wirklich nur noch das Rennen, das ich mir ein Jahr lang in meiner höchsten Motivation immer wieder visualisiert habe. Dann war nur noch ich und das Rennen. Und das hat dann letztendlich auch gut funktioniert. Einmal. Das hat gereicht.
Und soll ich dir was sagen, mit 1,51 wärst du heute noch bei der JTM dabei?
Ja gut, ich bin keine 1,51 geschwommen. Ich war der Vierte im Bunde. Aber auch das hat gereicht.
Sehr gut.
Genau. Es war aber auch deutlich schneller als meine vorherige Bestzeit. Und es war auch, also du hast ja ein bisschen Ahnung vom Schwimmen, ich bin die 150 in 1,21 gewendet. Und das war verdammt schnell. Ich bin hinten raus so eingebrochen. Aber es war bis 180 Meter mein Rennen. Das war geil. Und alles andere vergesse ich einfach nur noch.
Und am Ende hat es gereicht. Und da muss man sagen, war es wirklich möglicherweise ja die richtige Taktik für dich persönlich.
Vielleicht war es das. Es war auf jeden Fall, also ich werde es ja nicht mehr ändern, es hat so funktioniert und ich will mich gar nicht beschweren und die Freude, die ich dann erfahren habe, nach jahrelangem Training und immer wieder Rückschlägen, weil die Erwartungen so hoch waren und dann erfolgreich, keine Frage, aber die Erwartungen halt nicht erzielt und das war geil. Da ist richtig was aus mir raus explodiert. Da gibt es auch noch ein fantastisches Foto von. Da sehe ich aus wie der absolut Wahnsinnige. Nur bis zur Hüfte aus dem Wasser und sollten wir es als Video posten, werde ich das Foto hier einfügen. Das wird super. Genau. Aber ich war dann immer so ein Typ, der Erfolg war klar einerseits mein Ziel und die JDM, aber ich wollte das für mich schaffen. Das wird jeder Schwimmer, also die allermeisten Schwimmer werden es nicht fürs Geld tun, die allermeisten Schwimmer werden es nicht für Ruhm und Ehre tun, denn das kannst du leichter haben in Deutschland. Als Schwimmer Ruhm und Ehre überhaupt zu erlangen, ist ein bockschweres Ding und das ist, da spricht man dann, das ist der letzte Punkt, den ich dann vorne, nein, ich vergesse die Anekdote. Die Anekdote zum erfolgsmisserfolgsorientierten Typen. Und das ist eine geile Geschichte, die gefällt mir so gut. Usain Bolt mal live gesehen?
Habe ich live gesehen, ja.
Hast du auch erlebt in Berlin bei der WM? Beim Weltrekord?
Ich habe den Weltrekord gesehen, ja.
Wunderbar. Unser Leichtathletikdozent an der Universität, die ich schon mal erwähnt habe.
Welche Uni war das nochmal?
In Bochum ist die. Ruhr-Uni.
Ah.
Ne? Rupp. Christian Osenberg, Leichtathletikdozent bei uns und der ist in der Leichtathletik auch Kampfrichter und da halt auch relativ hoch mit dabei. Der war eben Callroom-Zuweiser, also im Callroom tätig bei dieser WM, auch vor diesem 100-Meter-Rennen. Und dann kommt Usain Bolt die Treppe runter in diesem Olympiastadion und springt die letzten 6 Stufen einfach runter. Wo jeder andere wenigstens ruhig gehen würde, der ein oder andere misserfolgsorientierte Mensch mit den Beinen zittert, springt er die letzten 6 Stufen. Und unser Dozent fragt dann so, Kollege, hast du nicht Angst, dir was zu brechen? Seine Antwort war nur, nö, warum? Der war die Ruhe selbst. Der Wahnsinn.
Ja, ich meine, guck den in die Augen. Wenn der da am Start steht, der hat keine Angst. Der weiß, dass er das gewinnt und der weiß, dass er der Schnellste ist und der liefert halt auch jedes Mal wieder ab.
Hat er gemacht. Der Wahnsinn. Das finde ich so eine geile Geschichte. Er springt einfach die letzten 6 Stufen. Ich setze mich erstmal im Callroom hin und zitter und schnack vielleicht tatsächlich noch ein bisschen über Gott und die Welt, weil ich damit halt copen möchte, also damit umgehen möchte, wie nervös ich bin. Aber er ist die Ruhe selbst, ich finde es so geil. Letzter Punkt.
Na, noch ein Punkt, wir sind schon eine Stunde dabei.
Ui, dann machen wir schnell. Woher kommen die Anreize? Kommen die von innen oder von außen? Kommen sie von beides? Was ist besser?
Also ich glaube, die besseren sind die, die von innen kommen, also von dir selbst, wo du sagst, okay, ich mache das Ganze hier auch für mich und ich möchte den Erfolg. Aber sicherlich spielen die von außen, nämlich vom Trainer vor allem oder auch von den Eltern, solange sie positiv sind oder von Freunden oder sonst was, die einen motivieren und die einem wirklich gut zureden und die mit einem vielleicht auch zusammenarbeiten, auch Krafttrainer oder Athletiktrainer, dass die eine gewisse Rolle spielen, das glaube ich schon. Es wäre auch schlimm, wenn ich das nicht glauben würde, weil das ist mein Beruf und ich glaube fest daran, dass ich auch einen Einfluss darauf habe, auch auf dieser mentalen Ebene. Aber ich glaube, das Wichtigere am Ende ist, dass die Sportler das selbst wollen und dass das von denen intrinsisch aus ihnen herauskommt.
Korrekt. Finde ich auch. Finde ich total. Und also es sollte eben nicht sein, dass ich jetzt 10-mal die Woche zum Training gehe, damit ich damit mein Geld verdiene. Dann wirst du als Sportler, ne, also der Fußballer, der das nur für das Geld tut und da fließen deutlich größere Summen. Lionel Messi, klar, kriegt der unfassbar viel Geld, aber der wird definitiv Fußball spielen, weil er das Spiel liebt. Und nicht, um das Geld zu verdienen. Sonst wäre der nicht der Weltfußballer des zum x-ten Male. Cristiano Ronaldo genauso. Ein Mensch, der, guck ihn dir an, wenn der Oberkörper frei da steht, der scheint gerne zu trainieren. Es gibt auch Fußballer, die damit Millionen verdienen, die sehen nicht so sportlich aus. Genau, finde ich auch. Wenn du sagst, der Sportler soll das selber bestimmen, der Tipp, den ich quasi am Ende jetzt mitgeben möchte, den man auch immer wieder hört und der definitiv von jedem halbwegs engagierten Trainer, der natürlich die Zeit dafür hat, ne? Also alle Ehrenamtlichen in Ehre, alles, was ihr tut, ist wichtig und tut das weiter. Und wenn ihr aber Vollzeittrainer seid oder Halbtagstrainer und ihr könnt die Zeit dafür erübrigen, setzt euch mit euren Sportlern zusammen und steckt realistische Ziele, die vom Sportler kommen. Der Sportler soll sich mit dir zusammen Ziele setzen. Du hilfst dabei, dass die Ziele realistisch sind, ne, aus deiner Außenperspektive, aber gib dem Sportler keine Ziele vor. Weil vielleicht ist das nicht die Erwartung, die der Sportler an sich selber hat. Und dann stimmt die Gleichung wieder nicht.
Richtig, man muss zusammenarbeiten. Also das Ziel muss für beide in Ordnung sein. Das Ziel muss quasi auch vom Sportler vorgegeben sein. Sicherlich kann man als Trainer ein bisschen nachjustieren, gerade wenn die Sportler kommen, genau, die dann sich nicht richtig trauen, realistische Ziele zu setzen, sondern lieber Ziele setzen, die sie definitiv erreichen können. Mhm. Kann man als Trainer da ja interagieren und kann sagen, Mensch, setz dir doch deine Ziele ein bisschen höher, du schaffst das, ich glaube an dich. Meistens tun sie das dann auch und dann finde ich das auch in Ordnung. Von daher ist es immer eine Zusammenarbeit, man ist ein Trainer- und Athletenteam und es kann nicht sein, dass ein Trainer da steht und sagt, ich gebe dir jetzt deine Ziele vor und die musst du erreichen. Das funktioniert in den seltensten Fällen.
Da wird dieses Intrinsische wahrscheinlich nicht da sein.
Genau.
Und selbst wenn man sagt, okay, der Sportler nimmt dieses Ziel an, das der Trainer mir gesteckt hat, er nimmt es wirklich an, dann ist es aber ein extrinsisches Ziel. Also der Anreiz kommt von außen. Der Anreiz? Egal. Also das Ziel kommt von außen und nicht vom Sportler selber. Und besser ist immer, wenn es vom Sportler selber kommt, von dir selber kommt, wenn du selber auf das Lust hast. Genauso wie wir das hier jetzt auch erstmal ja unentgeltlich machen, weil wir da Lust drauf haben und deswegen auch weitermachen werden. Beim nächsten Mal.
Falls ihr diese Folge jemals hören werdet.
Ich glaube da fest dran. Ich fand die gut. Ich fand das schön, was wir hier gemacht haben. Es war jetzt auch sehr lang. 1:03 ist natürlich direkt ein Brett ins Gesicht.
Boah, richtiges Brett.
aber wer bis hierher gehört hat, auch dafür vielen Dank. Wir werden irgendwie gucken. Wahrscheinlich ist es erstmal auf der Webseite veröffentlichen. Wenn es dann irgendwann woanders veröffentlicht ist, gibt es auf jeden Fall Kommentarfunktionen. Aber auch auf der Webseite sollte es eine geben. Ich würde mich mega über Kommentare freuen. Über mögliche Themen, wo man sagt so, hey, ihr beide, ich kenne euch nicht, aber informiert euch mal doch dazu oder ihr könntet doch davon Ahnung haben, redet mal darüber. Fände ich mega. Würde mega helfen, wenn dann sich eine Community bildet, die uns quasi hilft dabei, Themen zu finden, die euch interessieren und aus denen wir dann natürlich welche wählen, die uns auch interessieren. Und auch, was wir generell verbessern können, ob irgendwas, ja, klangtechnisch ist noch viel zu arbeiten, weiß ich, wissen wir. Aber auch in aller anderen Richtungen, ob wir noch irgendwas verbessern können, Anreize setzen, Ideen reinschicken. Ansonsten, hast du eine Idee für ein Thema nächstes Mal? Mir wäre jetzt im Laufe unseres Podcasts eins eingefallen, aber ich habe jetzt schon das ausgewählt, also darfst du dir gerne eins wünschen.
Oh, ganz schwierig. Also erstmal muss ich sagen, hat mir auch viel Spaß gemacht heute hier wieder bei dem Ruhr-Uni. Entschuldigung.
Ja, bei dem Ruhr-Uni-Podcast. Nein, soll es ja gar nicht sein.
Nein, Quatsch. Ich mache nur Spaß. Ich fand das sehr interessant, fand das gut. Muss kurz sagen, heute hat Felix eine größere Redezeit bekommen. Das war auch beabsichtigt. Nächstes Mal bin ich es dann, der ein bisschen mehr redet, der was erzählt. Wir bereiten uns oder uns ist unser Plan, dass wir uns abwechselnd auf verschiedene Themen vorbereiten. Heute war ich ein bisschen mehr der Sidekick. Nächstes Mal ist es vielleicht Felix. Ihr werdet von uns beiden genug bekommen. Und daher würde ich vorschlagen, dass das nächste Thema ein bisschen die Trainingsplangestaltung ist.
Oh ja, das finde ich gut. Das ist ein Thema, ich hoffe, wir haben wieder News zu bequatschen nächste Woche, sodass wir dann vielleicht nicht auf eine Stunde, sondern aber Viertelstunde News schaffen wir ziemlich safe.
Ja.
Gucken, wie die Woche ist, aber auch Trainingsplangestaltung. Ich glaube, da kriegen wir mindestens eine halbe Stunde zusammen.
Aber locker.
Nicht mehr. Gar kein Thema. Oh, und da kann ich dann so wunderbar aus dem Nähkästchen plaudern. Da muss ich mich gar nicht groß vorbereiten. Das wird eine Welle an Halbwissen. Und du strotzt damit Wissen.
So machen wir es.
Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch.
Mach's gut.
Alles klar. Ciao.